wieder mal kein Punkt gewinnen und das zum dritten Mal in Folge. Beim Auswärtsspiel gegen die Eisernen aus Berlin sind unsere Wölfe leider mit 0:1 vom Platz gegangen, ohne Punkte und ohne Tore. Wenn man vielen glaubt, dann steckt der VfL Wolfsburg somit wieder in der Krise, denn es wurden 3 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ist das wirklich eine Krise? Darüber müssen wir hier sprechen, im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Das letzte Spiel, 0:1 verloren gegen Union Berlin, wirft beim einen oder anderen Fan durchaus Fragen auf. Steckt der VfL Wolfsburg wirklich in einer Krise, bloß weil wir 3 Spiele in Folge keinen Punkt mitnehmen konnten? Das Spiel gegen Union Berlin lässt viele Fans ratlos zurück. So zum Beispiel auch meinen Podcast-Kollegen Lenny Nero.
Wölferadio. Kommentar.
Wenn man böse wäre, könnte man auch sagen, es ist endlich Konstanz drin beim VfL Wolfsburg. 3-mal hintereinander 0:1 verlieren ist ja auch ein Trend. Nur leider nicht einen, den man sich für seinen Verein wünscht. Zählt man die grützigen Unentschieden-Auftritte zu Hause gegen Pauli, Bochum und Kiel noch dazu, konnte man auch hier Konstanz erkennen. Nur ebenfalls keine, die glücklich macht. Vor allem, wenn man als Saisonziel die beiden Eus ausgegeben hat. Euphorie und Europa. Beides scheint in Wolfsburg so weit weg, wie mal wieder ein simpler Heimsieg, um zumindest mal ein anderes Gefühl als diese nervige Lethargie zu erhalten. Denn seien wir mal ehrlich, überrascht einen VfL-Fan diese Entwicklung aktuell tatsächlich? Selbst Siege wie gegen Bremen oder vorher auch schon gegen Hoffenheim oder Mainz waren ja eher glücklich erzielt. Immerhin wurden da die Punkte eingefahren. Und ich frage mich immer noch, was aus einer der besten Hinrunden der Vereinsgeschichte gemacht wurde. So europareif die erste Halbserie, so abstiegsreif läuft bisher die Rückrunde. Und das Schlimmste, so langsam beschleicht zahlreiche VfL-Fans wieder dieses froh, wenn's vorbei ist, Gefühl. Während andere Vereine in Deutschland links und rechts ins Euphoriehorn stoßen, etwa Stuttgart, Mainz oder Gladbach, fragt man sich in Wolfsburg mal wieder, was passiert hier eigentlich oder was eigentlich nicht? Das Spiel gegen Union am vergangenen Samstag war dabei fast sinnbildlich für die aktuelle Situation. Wenig spielerische Mittel gegen einen Gegner, der genauso spielte wie erwartet. Wie schon Heidenheim, Pauli, Kiel, Bochum und Co. zuvor. Und genauso erwartungsgemäß lief der VfL sinnbildlich mit einem Lächeln in die bereitgestellte Kreissäge des Gegners. Man könnte aber auch sagen, wer aus 40 Zentimeter den Ball nicht mit aller Macht über die Torlinie drücken kann, will oder soll, der hat am Ende auch nichts Zählbares verdient. Was man offenbar festhalten muss, der VfL aus der Hinrunde ist gerade von den kleinen Mannschaften sportlich komplett entschlüsselt. Häufig fehlt es neben Plan A auch an B, C und D. Dass jetzt der Trainer in den Blickpunkt rückt, ist so folgerichtig wie wieder bedauerlich. Alles wie immer in Wolfsburg, möchte man sagen. Am Ende wird, wie schon bei Kovac oder auch bei Kofeld, die Frage beantwortet werden müssen, reicht das? Spieler wie Fischer und Dardai haben durch den Trainer eine gute Entwicklung genommen. Aber reichen solche Lichtblicke? Überzeugend liefen Spiele wie gegen Gladbach und Leipzig in der Liga. Aber reichen solche positiven Ausreißerergebnisse? Haben wir uns insgesamt weiterentwickelt oder sind wir nur wenig vorangekommen? Selbst als neutraler Zuschauer ist schwer auszumachen, was sich auf dem Platz seit letztem Jahr tatsächlich verbessert hat und was, zum Glück, auswärts so viel besser funktioniert hat als zu Hause. Die Frage ist, reicht uns das? Der sportlichen Leitung? Dem Aufsichtsrat? Volkswagen? Am Ende werden die nächsten Wochen in Wolfsburg wieder, oder soll ich sagen, leider spannend. Aber nicht, weil wir mit Hurra und Tetere in den Europapokal einziehen werden, sondern weil wir wieder die Frage beantworten müssen, gibt's hier Kontinuität oder machen wir schon wieder den x-ten Neuanfang? Konstanz sieht in jedem Fall aber wahrscheinlich anders aus.
Wölferadio. Wölfe-Talk.
Im Netz überschlagen sich wieder Spekulationen, Meldungen und Meinungen, gerade was die derzeitige Leistung unserer Wölfe angeht und gerade auch was das jüngst verlorene Spiel gegen die Eisernen aus Berlin angeht. Wir spekulieren da nicht so viel, wir halten uns an klare, knallharte Fakten, zumindest versuchen wir es. Bei mir ist nämlich heute Wölfe Radio Arena Live-Moderator oder Kommentator Malte Truxius. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Und der dritte Versuch wäre dann Reporter, aber gut. Danke, lieber Christian, freut mich mal wieder bei dir zu sein, quasi auf dem Schoß.
So ist es. Ich glaube, in dieser Saison hatten wir noch nicht das Vergnügen. Umso mehr freut es mich. Und du warst ja als Wölfe-Radio-Reporter am Sonntag in Berlin gewesen und durftest dir das Ganze nicht nur anschauen, sondern auch live kommentieren und berichten. Du durftest also gar nicht wegschauen, um es mal so zu formulieren. Hat es denn, um mal dabei zu bleiben, Gründe aus deiner Sicht zum Wegschauen gegeben? Oder wie würdest du das Spiel beurteilen?
Als allererstes muss ich natürlich mal wieder um Verzeihung bitten, weil es am Anfang ein paar technische Probleme gab, die jetzt aber ausgemerzt sind. Das waren natürlich wieder so kleine Flüchtigkeitsfehler, die sich eingeschlichen haben, plus ein neues Mischpult. Da war ich noch nicht so ganz fit mit. Aber ja, von daher nochmal alle, die pünktlich eingeschaltet haben, denen konnten wir nicht den vollen Service bieten. Ich bitte das nochmal zu verzeihen. So, zum Spiel. Ja, danke, dass du mich hier angefragt hast, damit ich das Ganze nochmal Revue passieren lassen muss. Danke, Christian, danke. Gibt Bonuspunkte in der Wölfe-Radio-Gruppe. Spiel, ja, Gott, knapp verloren ist halt nun mal verloren. Erste Halbzeit, was ist das? Zweite Halbzeit, warum ist das so? Gerald und ich haben ja zusammen reportiert, waren halt auch ein wenig fassungslos, weil was ich erschreckend fand, war, ich hatte das Spiel davor die Woche ja gegen Heidenheim auch schon reportiert und beide Mannschaften, gleiche Spielanlage, Berlin ein wenig reifer und irgendwie, ne, mit ein paar mehr Jahren Bundesliga einfach da abgezockter, plus natürlich auch jetzt Erfahrung Conference League und so weiter. Und beide Male, also eigentlich Generalprobe Heidenheim, hätte doch Generalprobe sein müssen oder die heiße Probe, um dann gegen Berlin zu wissen, wie man die irgendwie umspielt, ausspielt, wie man da diese massierte Abwehr mal wirklich auseinanderzieht. Und das ist leider nicht passiert.
Ja, Berlin, das haben wir ja in der Hinrunde auch gehört, hier mit Tobias Potratz von den Eisernen, der erzählt hat, ja, wir haben halt das Problem, wir schaffen zwar nach hinten einigermaßen gut, immer die Null zu halten, aber wir kriegen auch nach vorne nicht wirklich was auf die Reihe, um mehr Tore zu schießen. Und diese kleine, in Anführungszeichen, Schwäche kam uns ja in Anführungszeichen auch zugute, sonst wäre es wahrscheinlich noch weitaus höher ausgegangen. Klar, es ist immer schwer, so aus der Ferne, nach Gründen zu suchen. Aber wenn du es trotzdem versuchen würdest, was würdest du sagen, woran hapert es denn bei uns gerade?
Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Das können Fußballfachleute, von denen es mehr gibt als mich, besser beantworten, weil wenn ich unseren Kader angucke, finde ich den nach wie vor ziemlich geil, weil das, was wir auch noch so von der Bank bringen können, ist schon krass. Plus, okay, jetzt haben wir in Berlin ein bisschen Verletzungspech, neue Innenverteidigung, da aber natürlich auch wieder ein Highlight war ja nun wirklich Lichtblick David Odogwu, der Junge von Hertha Zehlendorf und selbst mal bei Union Berlin gespielt und Berliner, allerdings halt auch immer unterstützt von unserem Kapitän, der mit zurückgerückt ist und auch von Yannick Gerhardt. Also da hat man wirklich gemerkt, die, ne, bauen den da auf. Der hat aber auch eine Souveränität und Nicht-Nervosität mit an den Tag gelegt. Das ist schon so, wow, der hat da alles weggeköpft und rausgeköpft und war einfach bombenstark. Das war schon irgendwie cool, wo wir eigentlich eine sehr starke Innenverteidigung schon haben. Warum findet man keine Mittel? Letztendlich wieder das alte Spiel, die alte Leier, schnell spielen, präzise spielen und dann ziehst du jede Abwehr auseinander. Oft hat es vielleicht auch mal gefehlt, ins 1:1 zu gehen. Verlierst du den Ball, schaltet Berlin aber dann auch wieder schnell um. Also musst du da auch wieder Obacht geben, weil die da auch abgezockt genug sind. Und es war dann eben eine Summe aus diesen ganzen Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir immer wieder nichts reingekriegt haben. Plus so ein, ja, wie es ja mittlerweile auch schon salonfähig ist, so ein Kacktor, da reingekriegt von Hollerbach, wo sich alle uneins sind und im Duien, ich habe ihn auch nicht, Devise. Ja, und dann kullert er rein. Wir hatten ja dann auch mal die ein oder andere Chance, da ausgerechnet dann, ne? Kevin Behrens gegen Jérôme Roussillon, wo Roussillon dann die Oberhand noch hatte, beziehungsweise den Fuß über den Ball in der letzten Minute. Und dann verlierst du es halt, aber du verlierst ja das Spiel nicht 1-0 nur in der letzten Minute, sondern du verlierst es ja über 90 Minuten.
Das ist genau ja das Problem in Anführungszeichen und das ist mal wieder der Wölfefluch, der uns ereilt. Und ich bin ja sonst immer so ein bisschen der Optimist hier im Podcast auch gewesen, aber so langsam ja, fallen mir auch keine positiven Argumente mehr ein, weil es ist irgendwie so, einerseits
never... Ja, vielleicht mal die doch, sorry, dass ich dir ins Wort falle, vielleicht ja doch mal ein paar Fakten oder ein Fakt. Das ist natürlich die gute alte Lenny-Regel, wer mehr läuft, gewinnt das Spiel. Sie bewahrheitet sich natürlich immer dann, wenn man sie braucht. Jetzt in dem Fall am Sonntag, ne, sind wir 4 Kilometer knapp weniger gelaufen. Das ist vielleicht ein Fakt der Zeit gegen so eine stabil stehende Mannschaft, die wirklich mit einer Fünferkette und 3 Leuten davor, also eigentlich mit so einer Achterkette, dir die Lauf- und Passwege dazu macht, kannst du nur, wenn du dich freiläufst, wenn du viel läufst, wenn du viel in Bewegung bist, auseinanderziehen und eben dir dann auch Chancen erarbeiten. Das ist dann eben vielleicht genau das Ding, aber es ist halt auch eine Schraube im ganzen Konstrukt.
Das ist eine Schraube im ganzen Konstrukt. Das ist aber auch ein Thema, was uns inzwischen, muss man jetzt auch mal ehrlich so sagen, über mehrere Saisons hinweg begleitet. Ja, wir haben Hinrunde top, Rückrunde. Ja, ich bin jetzt mal etwas böse, Flop. Und man muss sich dann ja halt auch schon mal fragen, hey, was ist denn da los? Fehlt uns irgendwie der lange Atem anhand der Qualitäten, die wir im Kader und auf der Ersatzbank haben? Mag ich das überhaupt mal nicht bejahen, weil eigentlich sind Qualitäten da, ja, und das haben wir ja auch in der Hinrunde und in ausgewählten Spielen, nenne ich es jetzt mal, in der Rückrunde auch unter Beweis stellen können. Man fragt sich dann halt immer, was ist da los? Ja, es kann mal einen Ausrutscher geben, aber diesen Ausrutscher, den haben wir jetzt ja schon über mehrere Spiele hinweg. Ja, da muss man sich halt schon mal so ein bisschen, also als Fan auch überlegen, was ist da los. Ich will keine Trainerdiskussion da hier lostreten, weil ich hasse Trainerdiskussionen, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich finde, manchmal muss man auch mal mit einem Trainer durch ein Tief gehen und nicht nach 3 verlorenen Spielen schon immer von einer Krise reden. Das finde ich schon sowieso immer so sehr skurril und suspekt. Ja, wenn ich ins Netz gehe und überall lese, der VfL steckt in einer Krise. Weiß ich nicht. Also findest du, dass wir in einer Krise stecken? Mal ganz ehrlich.
Ja, also im Tagesgeschäft Fußball stecken wir in einer Ergebniskrise, weil die Ergebnisse nicht das hergeben, was sich jeder Fan wünscht, nämlich, dass die Mannschaft gewinnt. Ich bin halt auch kein Freund von dieser Krise und letztendlich sind es ja auch Menschen, die da auf dem Platz stehen, aber auch wiederum Profis, die zu wissen haben, was sie da tun. Man kann dann auch wieder aus der spekulieren und aus der Ferne kluge Ratschläge geben. Aber ein Ding war, ich hatte ja das Vergnügen, ich bin ja mit der Fanbetreuung hingefahren. Also der Gerald und der liebe Balli, der mit mir die Woche davor Heidenheim gemacht hat, ist gefahren. Dann unser neuer Fanbeauftragter Matze war auch noch dabei und noch der Christian von der Sicherheit vom VfL. Und das war halt natürlich auch, ne, eigentlich sind wir frohen Mutes. Letztendlich war es auch, Matze ist ja neu seit 1. April als Fanbeauftragter. Der konnte natürlich auch so einige Geschichten erzählen, was die Fansachen geht. Und natürlich hat man den neuen Kollegen herzlich willkommen geheißen. Und dann fängt das Spiel an. Und ja, dann läuft es wieder so wie die Woche davor. Genau, was man hätte vielleicht auch noch ändern können, war auch so ein bisschen Thema, warum schmeißt er nicht mal die jungen Leute rein? Klar ist das auch immer so eine kleine Ohrfeige und eine Watschen für die etablierten Kräfte, aber die gehen dann vielleicht auch mit ein bisschen, ja, kluger Naivität, wenn es das natürlich gibt, es natürlich nicht, entweder bist du naiv oder klug, aber einfach mit so einer frischen und jungen und debütanten Naivität ran, dass sie sich gar keine Gedanken machen, was sie jetzt passieren, während vielleicht der etablierte Spieler schon viel zu viel im Kopf macht. Man hat es jetzt an David Odogwu gesehen. Kann natürlich dann auch ein Grund sein, dass eben Max und Yannick ihm viel geholfen haben und man hat es gesehen, wie auch immer wieder sich haben zurückfallen lassen, um ihn zu unterstützen und eben abzusichern. Die fehlen dir dann natürlich auch. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die dann zusammenführen. Aber letztendlich muss es dann trotzdem mit unserem Kader besser funktionieren. Was halt komisch ist, dass dieses Experiment mit schnellen Spielern gegen Heidenheim, gegen die hohen Kanten, da irgendwas zu bewirken, hat nicht funktioniert. Jetzt wurde es im Prinzip ja wieder versucht. Warum? Also wo Berlin ähnliche defensive Qualitäten mit sich bringt. Die Frage darf man sich dann natürlich stellen. Gleich wieder den Trainer rausschmeißen, bin ich eigentlich auch für. Ich hatte aber trotzdem nach dem Spiel
gedacht... Du bist dafür, du meinst, du bist dagegen?
Also ich bin auch dafür, es nicht zu tun.
Ja, genau.
So, vielen Dank, ja. Ja, ne? Oh Gott, ja, die doppelte Verneinung und nein, Verzeihung, nein, ich bin auch nicht dafür, immer gleich den Trainer. Letztendlich ist aber natürlich die Stellschraube, die du am schnellsten ändern kannst und manchmal, und das erleben wir auch mal wieder, gibt es einen neuen Impuls, weil sich die Mannschaft neu aufstellen kann. Ich hatte aber auch vermutet, die Mechanismen des Geschäfts könnten dafür sorgen, dass Ralf Hasenhüttl beim nächsten Spieltag, also am 29. Spieltag am Freitag, nicht mehr Trainer ist. Bis jetzt, toi toi toi, auf Holz geklopft, ist es nicht der Fall, beziehungsweise wurde es ja eigentlich auch schon offiziell so bestätigt, dass man mit ihm erstmal weitermacht.
Ja, wobei ich auch gelesen habe, dass man sich auf diese Frage hin, auf die Trainerfrage, die berühmt-berüchtigte, auch sehr bedeckt gehalten hat, was auch erstmal nichts...
Ja, die nächste Saison.
Ja, also, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich lege das auch nicht negativ aus, weil wenn ich mich in deren Lage versetze und mich ewig jemand fragt, was ist mit dem Trainer und nach dem nächsten verlorenen Spiel, was ist mit dem Trainer, glaube ich, hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf zu antworten, sage ich dir ganz ehrlich. Und wird einfach aus Prinzip oder aus Prinzip schon nicht mehr drauf antworten, weil je mehr du antwortest, desto mehr Spielraum gibst du halt für Spekulationen. Gut, jetzt haben wir das Phänomen, du hast nicht geantwortet und dann hast du trotzdem Spekulationen.
Also es gehört zur Professionalität, glaube ich, oder bin ich fest von überzeugt, aber auch dazu, wenn du siehst, dass es nach 3 Spielen auch nicht läuft, dass du schon mal anfängst, dich umzuschauen, damit du nicht überrascht wirst. Also die gute alte Worst-Case-Szenario-Rechnung, die musst du dann schon aufmachen, sonst finde ich halt auch, bist du nicht professionell. Ob du das dann umsetzt, liegt ja an dir. Aber du musst auf alle Eventualitäten, es läuft wieder oder es läuft absolut nicht, vorbereitet sein. Und deswegen muss man immer ein Stück weit zweigleisig fahren. Natürlich, dass man den Trainer austauschen will, sollte und muss immer diskret innerhalb des Vereins laufen. Und da bin ich natürlich dann auch kein Freund, obwohl gelernter Journalist, diese ganze Spekulation, dann bitte eher an die Fakten halten. Aber das Fußballgeschäft ist ja dann manchmal auch nicht nur ein Geschäft, sondern auch ein kleiner Zirkus, wo dann immer der nächste Clown, die nächste Sau durch die Manege getrieben wird. Deswegen muss man das auch wieder verstehen. Und man kennt ja nun mal aus der Erfahrung einfach Fälle, da lief so, da lief so. Die Ziele Europa sind jetzt eher in weite Ferne gerückt. Jetzt müssen wir halt sagen, im Prinzip hätten wir am Sonntag den Nicht-Abstieg mit mehr als 40 Punkten klar machen können. Dass wir da nochmal irgendwie in den Abstiegsstrudel geraten, ist relativ ausgeschlossen mit 38 Punkten. Rechnerisch natürlich noch möglich. Aber das ist jetzt erstmal das, wo man den Schalter umlegen muss, beziehungsweise, und ich hoffe, die Professionalität würde ich den Verantwortlichen und den Spielern vom VfL auch mal unterstellen. Wissen die schon, wo sie stehen und dass sie da jetzt nicht sich Luftschlösser bauen?
Ja. Ich finde,
Von wegen, ne? Champions League,
Europa, ja, League, Gottes Willen.
Also, und so weiter. Da sind wir jetzt erstmal, das haben jetzt die letzten Spieltage gezeigt. Nee, die Reife oder die Festigkeit haben wir dann offensichtlich nicht. Wobei ich nach wie vor unseren Kader unfassbar gut finde.
Ich habe mehrere Sachen. Einmal ruder ich noch ein paar Sätze und Minuten zurück. Es gibt so eine Sache, die ich immer nie verstehe, aber das tue ich bei keiner Mannschaft. Du hast immer eine gewisse Handvoll Leistungsträger, egal ob Defensive oder Offensive, und wenn die dir wegbrechen, dann frage ich mich, hey, warum trainiert man nicht so, dass jeder theoretisch in diese Rolle schlüpfen kann? Jeder, der offensiv eingesetzt wird, kann dann vertreten, und jeder, der defensiv eingesetzt wird, kann vertreten, sodass du solche, ich nenne es jetzt mal Überraschungsmomente nicht hast. Oh, jetzt sind drei Leute ausgefallen, krankheitsbedingt. Das kann dir im Leistungssport halt immer mal passieren, dass man halt dann nicht rudern braucht, sondern wir haben einen großen Kader, der am Anfang ja auch von Ralf Hasenhüttl kritisiert wurde, aber wo sich jetzt ja auch mal wieder bewahrheitet, dass es gut ist, so einen großen Kader zu haben. Wo ich mich dann aber immer frage, hey, okay, es sind jetzt Leute raus, aber wir haben noch genug andere Leute, die muss man halt nur schon über die ganze Saison hinweg vernünftig fördern und auch vernünftig einsetzen. Das ist halt nicht so ein Überraschungsei am Ende wird. Das ist das eine. Das wollte ich eben eigentlich noch ergänzt haben. Das andere, leider wieder zum Thema Trainer. Ich fand es sehr interessant, dass im Wolfsblog zum letzten Artikel, da gab es in den Kommentaren jemanden, der sagt, hey, vielleicht muss man das einfach mal so machen wie Borussia Mönchengladbach. Ich weiß, andere Vereine zu nennen, ist hier immer nicht so gern gesehen und gehört, aber ich tue es trotzdem mal. Die einfach trotzdem am Trainer festhalten und wo sich es am Ende ja auch mal bewahrheitet hat, den Trainer eben nicht sofort als Sündenbock immer rauszuschmeißen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, nicht immer sofort von einer spielerischen, sportlerischen Krise zu reden, nur wenn man mal drei Spiele verloren hat. Es sind drei Spiele von 36. Gut, in der ersten Hälfte gab es auch verlorene Spiele, keine Frage. Aber mich nervt dieses Krisendenken. Du hast drei Spiele verloren und gefühlt ist irgendwie schon halb Wolfsburg abgesoffen, weißt du? Das ist, ich finde das als Fan auch langsam echt ermüdend.
Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also einmal faktisch, es sind 34 Spieltage, nicht 36. Aber ich will jetzt hier nicht rumpinsen. Bisschen lustig, ich habe gerade überlegt, 36. Das, was nach dem Abpfiff passiert ist, war eigentlich auch wieder schön zu sehen. Nämlich doch ein gewisser Zusammenschluss und Schulterschluss der Fans mit, das konnte man auch schon gegen Heidenheim sehen. Da gab es ja vorher das Interview mit unserem Kapitän Max Arnold, der gesagt hat, ihr könnt gerne nach dem Spiel pfeifen, während des Spiels bringt es uns nichts, beziehungsweise verunsichert uns noch mehr. Das wurde ja auch eingehalten. Jetzt war es halt so, auch wieder die Mannschaft geht zum Block und der war ja nun mal, ne, glücklicherweise und sehr, sehr schön komplett ausverkauft und die Fans waren ruhig und es war eher gelassen und eine ausgeglichene und eine deeskalierende Stimmung, als dass dann, ne, rumgepöbelt wird und so das, was man sonst so kennt, was nach drei Niederlagen dann auch mal passiert und eben so wenigen Punkten dann doch jetzt so im März, April. Und das war eigentlich ganz nett zu sehen, was irgendwie zeigt, da stimmt es. Und den Rest können weder die Fans beeinflussen noch, ja, da muss dann die Mannschaft ran. Die aber vielleicht, ja, mit Heidenheim hätten sie auch schon dieses positive Gefühl der Fans mitnehmen können nach Berlin. Haben sie offensichtlich am Rastplatz Michendorf oder in Potsdam irgendwie vergessen. So, muss jetzt am Freitag mal gegen Leipzig ran und dann wieder zu Hause. Leipzig, jo, mal gucken. Hatten wir ein schönes Hinspiel, ein weniger gutes Pokalspiel. Freitagnacht sind wir schlauer.
Ja, aber das Folgeprogramm nach Leipzig sieht ja auch nicht weniger entspannt aus. Ja, dann geht es Ostern weiter gegen Mainz. Darauf empfangen wir Freiburg. Das ist schon ein Programm, was wir nicht unterschätzen sollten.
Ja, aber auch da, unsere ersten 8 Spieltage oder unsere ersten 6 Spieltage waren gegen die besten 4 der vergangenen Saison, beziehungsweise jetzt ja auch in der Rückrunde, ne, Bayern, Stuttgart, wen haben wir noch? Dortmund, Leipzig, also, nee, Leipzig nicht, Leverkusen. Von daher, also unser Anfangsprogramm war knackig, unser Restprogramm wird knackig, wobei tabellarisch nicht so knackig wie das Startprogramm. Was vielleicht auch wir jetzt gerade ein bisschen vergessen haben, wir tun uns einfach gegen solche tiefstehenden Mannschaften schwer. Und vielleicht ist dann wieder gegen so spielerische Mannschaften wie Leipzig ist dann doch ein Tucken leichter, wo wir nicht unbedingt das Spiel machen müssen, wo wir dann doch eben mal auf Konter fahren können.
Das ist ja genau das Thema, was es ja auch schon seit mehreren Saisons begleitet.
Leider ja.
Mannschaften, die uns eigentlich spielerisch oder tabellarisch zumindest ein bisschen überlegen sind, am Ende, ich sag mal, in die Flucht schlagen können. Und Mannschaften, bei denen du denkst, alter Falter, der steht kurz vorm Abstieg, das sollte doch machbar sein. Und gerade da geht's dann irgendwie dann doch in die Grätsche. Ich bin sehr gespannt. Ich bin leider Freitag nicht im Stadion gegen Leipzig, dafür aber in 2 Wochen dann voraussichtlich gegen Freiburg. Freue ich mich sehr drauf und bin wirklich sehr gespannt.
Ich habe mir dann wenigstens noch eine kleine Sauerstoffdusche mit dem 2:6 in dieser Saison quasi am Dienstag abgeholt. Nämlich, ich habe ja zusammen mit Lenny das Länderspiel der Frauen gegen Schottland gemacht. Das war dann ein bisschen versöhnlich, bringt dem VfL überhaupt nichts, aber wenn man da noch bedenkt, dass Lenny und ich ja auch noch die VfL-Frauen gegen Eintracht Frankfurt auch ein 6:1 gemacht haben, ist das jetzt wieder, ne, wenigstens da wurde mein Trip nach Wolfsburg dann doch noch belohnt. Plus, kleines Anekdötchen, Freunde von mir, der 8-jährige Sohn, hat nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, er will nie wieder ins Stadion, höchstens in Gästeblock, weil die gewinnen ja. Der war gestern, oder beziehungsweise der war am Dienstag auch im Stadion bei der Frauennationalmannschaft. Der ist wieder ein bisschen versöhnt mit dem VfL, weil er natürlich das Stadion auch da mit dem VfL verbindet. Aber das nur so am Rande. Von daher.
Ich liebe Kinderlogik.
In die Zukunft.
Ja, das ist ja großartig.
Ich fand es halt auch, ne, musste ich halt auch so, Mensch, komm, lass mal reden, ne, wie sieht es denn aus mit VfL, nee, blöd, bla. Und dann dein Lieblingsspieler, okay, einen hat er von Real Madrid, aber Lieblingstorwart, Kamil Grabara. Also das ist ja auch wieder super nett und schön, von daher wollen wir mal zuversichtlich sein für Freitag. Und das waren dann die roten Bullen, ja, vielleicht nicht unbedingt aus dem Stadion schießen, aber ne, good teams win ugly, ein dreckiges 1:0 oder ein geschmeidiges 5:1 ist mir relativ latte. Hauptsache 3 Punkte.
So sieht's aus. Das ist doch eigentlich ein schöner Schlusssatz, bevor wir gleich in die nächste Rubrik gehen, hinter die Rückennummer. Wir haben wieder ein Interview für euch, aber da kommt gleich dann, wer es ist und was euch erwartet. So. Ein bisschen spoilern hier.
Ja, dann spoilere ich aber auch noch was. Leute, schaut euch die Reisereportage von dem lieben Christian mal auf Insta an und ich weiß nicht, auf welchen Vertriebswegen und Kanälen du es doch noch gepostet hast. Du warst ja irgendwie eine Woche in Großbritannien, letztendlich Irland, Dublin, Belfast. Ich fand es mega geil, dein Reisebericht. Und ich habe noch nicht alle Videos geguckt, aber sehr schön. Sie sind viel zu lang, das schon mal sei vorweg zu sagen, aber nehmt euch die Zeit, es ist wirklich teilweise lustig und einfach interessant, wie du da über deine Fahrt berichtet hast, um da mal auch für dich ein bisschen Werbung zu machen.
Ja, für die ganzen Insta-Junkies, es ist definitiv zu lang, aber ich fand, um wirklich vermitteln zu können...
Hör auf, dich zu rechtfertigen.
Hör auf, mir ins Wort zu fallen. So.
Ich mache hier Werbung für dich und du relativierst das schon wieder.
Also instagram.com/Christian Ohrens in einem Wort, ohne Groß- und Kleinschreibung, einfach so, wie es die Tastatur hergibt. Ja, schaut es euch an, habt Spaß, setzt euch an der einen oder anderen Stelle Kopfhörer auf, empfehle ich, weil viele Atmo-Sachen sind in Stereo. Und darum sind die Videos auch etwas länger, damit man das nämlich genießen kann. So schaut's aus. Ja. Ja, ich hatte auch schon mal überlegt tatsächlich, weil irgendwie muss es jetzt ja weitergehen, um noch mal ein bisschen hier ein bisschen zu quatschen.
So, dann, das habe ich auch gesehen bei dir. Ja, kann ich dir nur sagen, ja, mach alles davon. Musst ja nicht alles in einer Woche machen.
Nee, das stimmt. Aber
hast ja Zeit.
Ich hatte auch mal überlegt, so einen Stadionbesuch aus der Sicht eines Blinden.
Absolut.
Ja. Muss man aber mit
super
dem
VfL. Ideen sind alle. Alle Ideen super, wie du die Welt quasi siehst, wenn ich mir erlauben
soll. Ja, um Gottes Willen.
Das zu sagen. Aber wir kennen uns ja lang genug. Du sagst ja auch mal, du hast das Spiel nicht geschaut oder du hast es geschaut. Aber deswegen da mach wie, also das. Ich finde spannend. Es ist lustig, deine Kameraführung, weil sie oft komplett daneben ist. Aber das ist für mich als alter Fernsehmann natürlich dann auch mal, ich finde es halt trotzdem mega geil. Weil natürlich, klar, wie sollst du es auch wissen, wo jetzt gerade was ist?
Ja, da muss ich mir noch ein bisschen eingrooven, gebe ich offen zu. Die habe ich noch nicht so lange. Aber
nee, lass es. Genau das macht den Charme aus, finde ich. Also, ne? Genau das ist das, wo, ja, wir mal als Sehende wegkommen müssen von dem. Ah, ich fand halt ein schönes Bild tatsächlich. Du standst irgendwie auf der Fähre. Die haben dich da irgendwie hingeführt und du hast gezeigt, man sah eigentlich nur einen gefühlten Parkplatz oder einen Innenhof und gar kein Meer.
Auch geil.
Ja, irgendwie vor und hinter dir überall waren eher Wände.
Das ist aber schon echt übel, weil mich hat ja wirklich da jemand positioniert und meinte, ja, das passt so.
Ja, dann hast du die Kamera vielleicht nicht einmal 360 Grad gedreht. Das konnte ich dann natürlich nicht sehen. Aber du hast es so geschwenkt, dass man eigentlich nur Wände gesehen hat. Und im Hintergrund, da drüben ist die andere Seite. Also es war entweder Backbord oder Steuerbord. Ich konnte die Richtung des Schiffes jetzt nicht erkennen, wo es hinfährt. Und man sah aber, man sah aber eigentlich nur Wände und einen Innenhof oder dann Fähre unten da, wo dann die Autos platziert sind. So. Das fand ich dann irgendwie lustig. Aber zeigt halt auch, du warst allein unterwegs.
Ja, das ist es. Das ist halt auch mein, so ein bisschen der künstlerische Anspruch von mir, dass ich, weißt du, die ganze Welt ist voll perfektionierter Bilder. Ja, selbst das Urlaubsfoto, da wird nochmal das T-Shirt gerade gerückt und die Frisur gerichtet. Das ist, unsere ganze Welt besteht ja nur aus gestellten Bildern. Und darum, da geht so ein bisschen, ist das für mich ja auch so ein künstlerisches Experiment, eben zu schauen, was passiert denn, wenn man blind filmt und wenn man eben nicht alles hundertprozentig vorab positioniert und stellt und ausleuchtet und hast du nicht gesehen. Und dann kommen halt mal so Sachen bei raus, wie der Parkplatz auf einer Fähre oder so.
Ja, naja, und nochmal, das macht auch diesen Charme, fand ich, für mich macht das den Charme aus, weil ich natürlich auch vom Fernsehen komme und weiß, wie man es richtig macht. Aber dann, verdammt nochmal, genau so ist es auch cool. Bei jedem professionellen bildgebenden Medium und so würde ich sagen, ne, ist das Geld nicht wert für die Leute, die es da machen, aber da hat es genau diesen Charme und genau so ist es dann auch richtig und hat für mich einfach diesen Twist gehabt oder die Erkenntnis, ja, scheißegal, was du siehst, weil wozu man auch ein bisschen hingeleitet wird, mehr zuzuhören.
Das ist doch mal ein schönes Fazit. Vielen lieben Dank. Das können wir ja morgen schneiden. Nein,
kannst du machen, wie du möchtest. Die Werbung für dich, da kannst du schneiden, dass du dann noch wieder dich rechtfertigen musst. Das kannst du gerne rausnehmen. Nimm es einfach an. Wenn man was Nettes über dich sagt, dann nimm es einfach an. Und nimm die Werbung an. Und wie gesagt, ich fand es wirklich großartig. Ich habe immer noch nicht alle Filme gesehen, weil man kann bei Insta ja auch nicht scrollen, weil dass man ne, so, okay, das wird jetzt hier eine längere Strecke, sondern man muss es wirklich von hinten bis vorne angucken. Das fordert dann schon ein bisschen von einem.
Kann man nicht spulen?
Nee. Oh, also ich nicht, bei Insta nicht.
Es ist sehr gruselig, okay.
Bei YouTube geht's, aber also
das
YouTube,
kommt ich weiß nicht, noch.
Wenn du es bei YouTube hast, dann ne. Aber nee, bei Insta musst du von vorne bis hinten alles gucken. Du kannst nicht mal eben vorskippen oder so.
YouTube soll noch kommen. Da will ich aber wirklich ein bisschen das zusammenschneiden und auch ein bisschen mit Off-Texten moderieren. Da gucke ich aber gerade noch. So, jetzt haben wir ja genug hier philosophiert. Am Freitag sind wir am Start gegen Leipzig und schaltet ein, Wölfe Radio Arena live. Und wer im Stadion ist und Bock auf zusätzliche Kommentare hat, der nutzt die Radio-App. Wie Radio, wie Strahlen und Dio von Radio hinten dran. Gibt's überall da, wo es Apps gibt. So, Malte, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, und natürlich ne, mit Dirk und Jan dann am Samstag, am Freitagabend.
Genau, darf man nicht vergessen, auf keinen Fall. Und ja, wie immer gilt, reinhören lohnt sich.
Hinter der Rückennummer.
Herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, mittlerweile die Nummer 14 aus dem April 2025. Und heute hier jemand bei mir zu Gast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, denn er steht schon sehr, sehr lange auf meiner heimlichen kleinen Wunschliste. Ein Spieler unseres VfL, unserer Männermannschaft, der einfach jeden Fan irgendwie begeistert, weil er sich immer voll einsetzt. Und er hat auch eine ganz besondere Geschichte, die ihn zum Fußballprofi hat werden lassen. Und genau deswegen ist er natürlich hier die perfekte Besetzung für Hinter der Rückennummer. Deswegen begrüße ich ganz herzlich unsere Nummer 39 im Trikot des VfL Wolfsburg, Patrick Wimmer. Hallo.
Hallo, ja, danke für die Einladung. Freut mich extrem, dass ich heute hier sein darf und mit dir ein bisschen quatschen kann. Und ich glaube, meine Geschichte kennt man schon, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann lernt man auch noch viel Neues kennen und freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, ganz genau. Deine Geschichte kennt man, weil du natürlich auch gerade aufgrund deiner Geschichte und auch aufgrund deiner Art, wie du Fußball spielst und wie du auftrittst, total interessant bist natürlich. Das heißt, du bist schon bei diversen Formaten gewesen. Man findet über dich jede Menge Artikel, in denen halt viel darüber erzählt wird. Ich möchte das natürlich auch alles nochmal aufgreifen und hoffe, dass wir die ein oder andere kleine Anekdote oder kleine Information aus dem Hintergrund noch bekommen. Wir fangen ganz vorne an. Du bist geboren im schönen Tulln an der Donau, im niederösterreichischen Tulln an der Donau. Sind irgendwie 17.000, 18.000 Einwohner, glaube ich. Schöne Gegend, aber du bist nicht aus Tulln, sondern du bist dann nur geboren, sondern deine Heimat ist in Sitzenberg-Reitlingen, geboren auf einem Bauernhof. Erzähl uns mal, für mich jetzt ganz klar, ich habe dich immer mit Bergen verortet und mit Alpenpanorama, das gibt's da nicht, das ist eher flach, aber bei dir ist der Bauernhof spielt eine große Rolle.
Ja, genau. Bei mir in Tulln, da sind auf jeden Fall nicht viele Berge. Da sieht man gar nicht, da sieht man extrem weit, weil es einfach nur flach ist. Ja, wie gesagt, im Tulln aufgewachsen bin ich nicht wirklich. Ich bin da dann zur Schule gegangen wieder, aber sonst davor eigentlich nur geboren. Und ja, in Sitzenberg und in Natzenbruck bin ich dann zu Hause. Da habe ich auch Fußball gespielt bei meinem Heimatverein. Und ja, aufgewachsen auf dem Bauernhof. Ich glaube, gab immer einiges zum Tun. Hatten einiges zu Hause mit Wald, mit Wein, Baum, mit allem Möglichen. Und ich glaube, da gab es immer was zum Tun. Und da habe ich dann schon früh angefangen, fleißig zu helfen und das dann auch irgendwann übernommen.
Ja, was heißt das früh? Bist du denn wirklich, kann man sagen, du bist da wirklich als Kleinkind da schon irgendwie auf dem Bauernhof mit dabei gewesen? Oder wird das dann irgendwann, wenn man erst so 10, 12, weil ich meine, es ist schon eine körperliche Arbeit sicherlich auch.
Nee, ich habe da schon, glaube ich, wie ich laufen habe können, habe ich dann schon gehofft, dass ich immer am Traktor mitfahren kann. Ich glaube, ich war so schnell, so früh wie möglich bin ich am Traktor mitgefahren und sobald ich anpacken konnte, habe ich dann auch wirklich angepackt. Ich glaube, mit 11, 12, 13 darf man, glaube ich, dann eigentlich nicht so sagen, aber da bin ich dann auch schon alleine mit dem Traktor die ganze gefahren, habe das Ganze schon so ein bisschen alleine in die Hand genommen und ja, war immer wieder schön, dass ich das dann schon alleine konnte, auch wenn es natürlich nicht so sein hätte dürfen, aber ich glaube, zu Hause war das dann okay und hat auch den anderen ein bisschen die Arbeit abgenommen und es hat natürlich mir auch Spaß gemacht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und Weinanbau, habt ihr Wein angebaut, habt ihr auch Wein selber gemacht oder habt ihr nur angebaut und dann die Trauben weggegeben oder macht ihr selber Wein, eure Familie?
Nee, wir machen alles von Grund auf selber, bis der Wein in den Flaschen zum Verkaufen ist. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel anbaut, dass wir jetzt verkaufen würden, sondern ist eher so für einen privaten Gebrauch und ein paar Freunden. Okay. Aber wir kommen dann schon, glaube ich, so auf 2.000 bis 3.000, 4.000 Liter im Jahr, was wir da an Wein produzieren und ja, wir sind starke Trinker in der Familie und ich glaube, darum ist das alles für den Eingebrauch.
Und was ist da? Ist mehr Weißwein oder ist ein Weißweingegend da bei euch? Oder,
ja, es ist ein klassischer grüner Veltliner halt bei uns einfach, aber es gibt natürlich auch einen Rotwein, aber ich glaube, das Verhältnis ist 80-20 für Weißwein und ist auf jeden Fall das meiste Weißwein.
Okay, das klingt dann aber schon so, dass ihr dann ein relativ großer Betrieb am Ende auch seid, weil ich meine, jetzt klar, beeindruckende Zahl für mich jetzt, die Literzahl, die ist nicht wirklich groß. Ich kenne andere Betriebe auch über Freunde, die sich damit gut auskennen. Aber trotzdem muss man das ja alles vorhalten. Und dann Fässer und so, ist es richtig so, wie man sich's vorstellt. Und da wird richtig gekeltert und dann stehst du auch im Weinfass und trampelst mit den Füßen die Trauben platt oder ist das zu lange her?
Nee, tatsächlich haben wir das genau so noch gemacht. Ich bin immer reingesprungen, auch schon als Kleiner dann. Umso größer ich wurde natürlich dann auch immer ich, weil ich dann schon der Beweglichste war bei uns in der Familie, der was das machen konnte, aber nee, das haben wir genau alles so gemacht. Wenn es zum Lesen war, zum Weinraum abschneiden, dann natürlich einer mit dem Traktor vorgefahren und immer mit dem Kübel nachgelaufen, in die Boding reingeworfen. Und ja, so ist das ganz altmodisch bei uns zu Hause und hat sich jetzt bis heute jetzt nicht geändert.
Okay, super. Das heißt, also ich meine, das ist ja natürlich wahrscheinlich auch ein ganz gutes Marketing-Argument. Wenn du jetzt quasi da in den Weinbau mit einsteigen würdest, da gibt es ja bekannte Beispiele, die sich alle auch im Weinberg halten, ob das Schauspieler sind oder Sportler oder so. Ich meine, das liegt ja dann richtig nah. Gibt es da irgendwie Pläne in die Richtung oder bleibt ihr bei dem Kleinen, bei den wenigen Litern, die für die Familie reichen?
Ja, da war ich mal nicht, aber ich glaube, im Leben muss man für alles offen sein. So wie mit Steyr-Traktoren habe ich ja jetzt auch eine Verbindung, eine Coop, da bin ich Markenbotschafter und ich glaube, das passt einfach dann zu mir und ich höre mir dann alles sehr genau an und schaue mir das alles an. Also wenn dann ein Weingut zu mir kommen sollte und sagt, sie wollen eine Partnerschaft oder so irgendwas machen, dann bin ich da offen natürlich dafür, weil ich glaube, so kennt man mich, so bin ich von zu Hause aufgewachsen, das sind die Geschichten, die was ich im Hintergrund habe und wenn das dann soweit sein sollte, dann überlege ich mir das natürlich gut und sollte dann für alle passen.
Ja, super. Also Wein ein Thema auf jeden Fall. Dann gab es auch Wald. Ihr habt eigenen Wald gehabt oder gehört ihr da einfach dazu und da fährt man so rein? Oder war das euer Wald?
Nee, das ist unser Wald. Wir haben also aus dem Dorf, wo ich komme, das ist in der Nähe von Sitzenberg-Reidling. Ist jetzt nicht direkt in Sitzenberg, sondern heißt Baumgarten. Da sind nur 16 Häuser, also ist nicht viel da und von den 16 Häusern waren glaube ich 10 Bauernhöfe, also rundherum viel Äcker, viel Wald und da hatte jeder sein eigenes Ding. Es war dann irgendwie cool, weil es war dann schon so eine Gemeinschaft, weil die Forstmaschine natürlich auch sehr viel kosten und dann haben wir zusammengelegt und das ganze Dorf hatte dann jede Forstmaschine einmal und dann hat man natürlich immer so einen Plan ein bisschen erstellen müssen, wann man die Forstmaschine haben kann, aber ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Wald gehabt, nur die Forstmaschine hat man sich ein bisschen geteilt.
Okay, super. Also richtig, richtig ländlich. Auch mit Tieren. Was ist so an Tieren gewesen, die ihr da habt? Habt ihr richtig auch zur Zucht das gehabt oder einfach nur Hunde, um einfach Tiere zu haben?
Ja, Hunde waren dann schon seit klein auf bei mir ein Thema. Mein erster Hund war natürlich vielleicht in der Familie nicht so willkommen, weil den habe ich einfach von der Straße mal mitgenommen. Er war ein freiläufiger Hund. Hab den eigentlich so aufgenommen und dann mit nach Hause genommen und muss auch sagen, die anderen hat alle gebissen, aber bei mir hat er sich gleich gut wohlgefühlt.
Ehrlich,
und,
ja.
Bei mir war das schon so, dass wir sich gleich gut verstanden haben und Tiere, ja, wie ich klein war, hatten wir noch Kühe und alles Mögliche. Jetzt ist eher so viel Kleintiere, wir haben Hühner, wir haben Tauben, wir haben sogar zwei Wildschweine, Pfauen, Enten, alles in die Richtung, aber jetzt nichts mehr Großes, sondern eher was Kleines und was leicht zum Pflegen ist.
Okay, und macht ihr da auch so Leben auf dem Bau? Also das kann man sich da einmieten und mal so ein Wochenende da verbringen oder ist das tatsächlich alles nur für euch und für euren Spaß?
Nee, also tatsächlich ist alles nur für uns. Bei uns ist auch noch sehr viel Rohbau, weil das ganze Haus ist selber gebaut worden von meinem Opa damals. Der ist dann leider verstorben und dann ist das nicht ganz fertig geworden. Aber ich glaube, das wird jetzt alles in Zukunft von mir übernommen und wenn es dann soweit ist, dann kann man das vielleicht machen. Aber bis jetzt ist alles nur für den Eigengebrauch. Wir haben ja auch einen eigenen Weinkeller, was ja eigentlich fast wie ein Einfamilienhaus noch extra ist. Und der ist halt im Wald drinnen und der steht auch noch ein bisschen im Rohbau, aber man kann gut leben drin, aber jetzt nicht so, dass wer sich einmieten kann oder ein Wochenende bei uns verbringt.
Okay, und Familie, du warst gerade beim Opa, ist natürlich auch ein großes Thema. Du hast drei Geschwister, eine ältere Schwester und dann einen Halbbruder und eine Halbschwester, richtig? Habe ich es richtig zusammengebracht?
Ja, genau, genau.
Genau, genau. Und deine Schwester, und lebt die auch da in Sitzenberg oder sind die alle noch da oder sind die woanders hingegangen?
Tatsächlich meine Schwester und mein Halbbruder, die sind auch von mütterlicher Seite die Halbschwester, die Kleine, die ist dann wieder von väterlicher Seite. Da muss ich ehrlich sagen, da haben wir nicht so viel, also sehen sich nicht so oft natürlich, also ist bei meiner Familie generell, weil es halt einfach ein weiter Weg ist von Wolfsburg nach Österreich.
Ja, natürlich.
Aber meine Schwester, die hat dann auch geheiratet, die sind dann nach St. Pölten ausgezogen, was dann auch, glaube ich, wie Dulen so um die 20, 25 Kilometer von uns weg ist. Aber ich glaube, ich sehr oft auch noch zu Hause. Also sie lebt jetzt nicht zu Hause, aber sie ist auch noch sehr oft dort. Darum kann man schon fast sagen, dass sie noch zu Hause ist. Mein Halbbruder, der ist ja auch erst, also ist noch nicht volljährig, der wohnt natürlich noch dort. Und meine Halbschwester, die wohnt auch in St. Pölten, wo dann auch ihre Mutter zu Hause ist. Und da trifft sich meine Schwester auch oft mit ihr.
Okay. Und dann gibt es noch eine wichtige Person neben all denen, deine Oma, Maria. Und die ist laut vielen Meldungen, die man lesen konnte, so ein bisschen schuld daran, dass du den Weg zum Fußball gefunden hast, weil sie dich einfach mitgeschickt hat mit deiner älteren Schwester zum Training. Ist die Legende wahr, so wie es war das so, oder ist es nur einfach eine schöne Geschichte, die irgendwann mal jemand falsch verstanden hat?
Nee, die Geschichte ist schon wahr. Ich muss auch sagen, dass meine Oma eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben einfach war. Sie hat mich großgezogen, weil meine Mama viel arbeiten war und dann hat meine Oma das viel übernommen, auch wenn es nicht immer so gut ausgegangen ist und sie mir öfters mal mit dem Kochlöffel hinterhergelaufen ist und mich verdreschen wollte. Aber ich glaube, meine Oma war eine sehr wichtige Person in meinem Leben und in meiner Karriere vor allem. Wie gesagt, meine Schwester hat schon Fußball gespielt. Ich hatte eigentlich nie so Lust drauf, war dann immer zu Hause. Habe zwar zu Hause viel draußen gemacht, aber beim Fußballspielen war das nie so ein Thema und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ja, du kommst jetzt mit, hat mich dann am Sportplatz rausgeworfen und hat dann gesagt, entweder du gehst nach Hause oder du wartest, bis ich deine Schwester wieder abhole und du trainierst mit. So hat das Ganze dann eigentlich begonnen, habe dann eigentlich auch relativ schnell Spaß gefunden, war zwar am Anfang auch der Torwart, weil ich nicht so viel Lust am Fußball hatte oder mal gedacht habe, warum soll ich das machen und so, war dann am Anfang immer nur Torwart und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich dann irgendwann auch aufs Feld gefördert wurde. War dann auch so, dass ich viel als Innenverteidiger spielen durfte früher in meiner Jugend und so ist das eigentlich dann alles entstanden, dass ich Fußball dann doch eigentlich viel mehr mag, wie ich am Anfang gedacht hätte und dass ich zu dem Typen geworden bin, der was ich heute bin.
Ja, Wahnsinn. Also diesen Moment, wo die Oma dich dahin zitiert hat zum Fußball, da warst du ungefähr 6, also man sagt so 2007 ungefähr, hast du angefangen da zu spielen und bist dann da 8 Jahre bei Sitzenberg gewesen, hast da gespielt. Ist da eigentlich dann schon auch in der Phase schon mal irgendwie jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, oh, oder hast du gemerkt, dass du besonders talentiert bist, dass du besonders einen Biss hast oder dass du irgendwie die Möglichkeit hast, vielleicht weiterzugehen als die anderen, mit denen du da gespielt hast? Oder ist das bis zu dem Zeitpunkt so die ganz normale Fußballerkarriere gewesen?
Also ja, Fußballerkarriere, ich würde sagen, es war halt einfach eine Kindheit.
Das meine ich,
genau. Wir sind am Fußballplatz gewesen. Es war dann schon so, dass ich eigentlich immer so ein bisschen der Schreck war vom Gegner. Also die haben immer schon gewusst, wenn der spielt, auf den müssen wir richtig aufpassen. Das war von der Jugend weg, bis ich dann in die 4. Liga nach Österreich bin. Also die haben dann alle schon so ein bisschen Angst gehabt von mir, aber mir war das eigentlich alles relativ egal. Ich wollte einfach nur kicken. Habe da mit meinen Freunden gespielt. Man muss auch sagen, wir haben sehr viel Zeit dort in Sitzenberg verbracht, weil dann auch mein erster Trainer Erich Schreiber war sehr, sehr wichtig für mich. Der hat uns dann auch immer nach dem Training eingeladen auf ein paar Haribo und auf dem Almdudler. Das war dann immer das Schönste, darum ist man dann auch oft zum Training kommen, weil dann hat er immer ein bisschen ausgeschenkt und dann gab es immer so einen Elfmeter-Wettbewerb noch. Jeder, der was in Elfmeter trifft, der kriegt 2 Süßigkeiten, wer nicht trifft, kriegt nur eine. Da war schon der Spaß an höchster Stelle. Dann gab es natürlich auch eine Pfarrerwiese, heißt das bei uns. Da waren meine Freunde wirklich von früh bis abends, eigentlich die ganze Sommerferien waren wir immer dort und haben uns nur weggebölzt die ganze Zeit. Nebenbei gleich auch immer ein Spar gewesen, da haben wir sich immer die Lebensmittel dann geholt, haben kurz was gegessen und dann ging es gleich wieder weiter und so. Das war dann auch ganz witzig, weil wir wirklich oft dann auch was stockfinster draußen, man hat gar nichts mehr gesehen, aber wir haben uns dann trotzdem die Bälle von 30 Meter 2 Tore aufstellen und haben uns einfach abgeschossen und dann siehst du den Ball natürlich erst, wenn er 2 Meter vor deinem Gesicht ist und wenn du ihn dann ins Gesicht bekommst, ja, dann passiert das halt. Also wir haben da schon sehr viel Zeit dann am Fußballplatz verbracht und die Kindheit, die was ich da hatte, ging dann schon sehr viel ums Fußballspielen, aber so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich bin jetzt besser oder ich will jetzt Fußballprofi werden, das war eigentlich nie.
Ja, das klingt einer ganz normalen Jugend, also genau diese Sachen habe ich auch, kleine Handballtore meistens dann auf solchen Bolzplätzen, ja, genau, ne? Genau. Und dann haut man sich die Dinger um die Ohren, also bis dahin eigentlich genau diese Jugendschule, war das direkt in Sitzenberg oder war das in Tulln, musstest du den weiten Weg nach Tulln immer antreten?
Das war tatsächlich dann alles schon in Tulln, also die Volksschule, die ersten 4 Jahre von 6 bis 10, das war noch in Sitzenberg, aber dann ab der Mittelschule ging es dann schon nach Tulln jeden Tag und da bin ich dann auch 4 Jahre in Tulln in die Sporthochschule gegangen.
Das ist recht weit dann, ne? Ich meine, 20 Kilometer mit dem Schulbus dann morgens oder wie?
Immer mit dem Zug. Mit dem Zug.
Ach, mit dem Zug fährst du. Ja, okay, alles klar, okay.
Die Oma immer wie eine Wahnsinnige gefahren, schnell einen Donut noch geholt vom Bäcker und dann hat sie uns zum Zughaltestelle gebracht und da ist immer manchmal ein bisschen spät gekommen und dann ist auch eine wie eine Wahnsinnige gefahren.
Okay, ach krass. Okay, also im Zug dann nach Tulln. Jetzt kommt die nächste Station sportlich und zwar 2015. Du bist da 14 Jahre alt und da geht's dann nach Waidhofen-Ips. Und wenn ich es nur mal eingebe, Tulln, Waidhofen-Ips, sind 150 Kilometer auseinander. Da frage ich mich, okay, in dem Alter ist da die Familie umgezogen? Bist du da irgendwie oder wie kommst du in diese entfernte Gegend? Denn das war ja nun noch weit entfernt von irgendwelchen Möglichkeiten, dass man da in Fahrgemeinschaften denkt oder dass es eine Akademie gibt. Wie kommt es, dass du da so weit weg dann bei Waidhofen an der Ips trainiert hast und gespielt hast?
Ja, es war ganz witzig. Wir haben dann, also in meinem Jahrgang auch in Sitzenberg-Reitling, da hatten wir dann schon 3, 4 gute Kicker drinnen und mit Julian Keiblinger, das war eigentlich so mein bester Freund damals, habe ich mich sehr gut verstanden und haben uns dann in der Akademie St. Pölten für das Probetraining oder für den Sichtungstag da angemeldet. Da gab es dann aber so Aufnahmetage, 2 an das Stück. Da war es dann so, am ersten, ja, da scheiden dann auch schon ein paar Spieler aus, den habe ich dann eh ohne Probleme überstanden oder wie beide. Aber im zweiten war es so, dass ich dann leicht angeschlagen war und dann hat sich halt St. Pölten einfach dagegen entschieden oder haben mir nicht die Chance gegeben, wie ich nochmal normal fit war und alles Mögliche. Drum war das dann so, dass ich nicht die Akademie besucht habe, was dann schon eigentlich ein Ziel war oder machen wollte in St. Pölten, weil es halt einfach auch in der Nähe ist. Und dann hat sich komischerweise Waidhofen an der Ips gemeldet. Das war dann Franz Kleinhofer, was auch eine entscheidende Person in den Jahren dort war in Waidhofen an der Ips. Und die haben gesagt, ja, sie haben eine höhere Schule, die HTL, die ich machen könnte, und haben dann so ein bisschen Fußballtraining auch noch nebenbei. Und so war dann einfach die Entscheidung. Habe dann nicht viel drüber nachgedacht, habe mit meiner Familie kurz drüber gesprochen und die haben gesagt, ja, warum nicht? Da hast du eine gute Ausbildung und kannst Fußball spielen nebenbei auch. Und darum ging es dann nach Waidhofen an der Ips, aber da war ich dann alleine und ist nicht die Familie mitgezogen.
Ja, genau. Und dann die Ausbildung, also war das dann diese Ausbildung zum Mechatroniker schon, war das da in Waidhofen an der Ips oder kam das schon danach erst?
Nee, genau,
das war da in der Phase. Das heißt, da bist du wirklich, also relativ früh, ich meine mit 14 bist du darüber, bist alleine in Waidhofen an der Ips und machst dann da eine Ausbildung. Über zwei Jahre bist du letztendlich gewesen, irgendwie ungefähr, ne?
Ja, Waidhofen an der Ips, genau, da steht, glaube ich, im Internet steht, dass ich 2 Jahre dort war und zwei Jahre in Gaflenz. Die Ausbildung war tatsächlich alle 4 Jahre, was ich dort war, weil Gaflenz nicht weit weg ist von Waidhofen an der Ips. Und bei Waidhofen habe ich in der Jugend 3 Jahre gespielt. Also das erste Jahr, wo ich in Gaflenz gespielt habe, habe ich gleichzeitig noch in der Jugend in Waidhofen an der Ips gespielt. Genau, ich bin da alleine rüber, habe dann meine Schule gemacht, ein bisschen Fußball gespielt nebenbei und bin auch dort dann alleine, habe dort dann alleine gelebt.
Oh, krass, du hast da alleine auch gewohnt oder warst du in irgendeiner Familie?
Nee, wir waren da schon Sportinternat zusammen, aber es war dann schon eigentlich so ein alleines Leben und sich selber versorgen, weil das Essen war jetzt nicht das Beste oder gab es eigentlich auch immer nur Frühstück und den Rest hast du dann eigentlich selber machen müssen.
Okay, und war das für dich schwierig, so von zu Hause weg? Ich meine, es klingt deine Kindheit mit dem Bauernhof, mit diesen ganzen Sachen, es klingt ja irgendwie super schön behütet und die Freunde da und dann im Alter von 14 da so weit wegzugehen und dann allein, klar, mit Leuten, mit denen man dann zusammen ist und mit denen man den gleichen Fußballgedanken da auch pflegt und so, aber war Heimweh ein Dollenthema oder Sehnsucht oder war das einfach für dich so, oh cool, ich bin jetzt mal ein bisschen frei und mein eigener Herr?
Ne, ich muss sagen, Heimweh hatte ich eigentlich nie. Es war dann schon so, wie gesagt, wie ich dann auch schon, weiß ich nicht, von 10 bis 14 oder auch schon davor in das Alter gekommen bin, war ich auch schon sehr viel einfach nur mit meinen Freunden unterwegs. Das war das Einzige natürlich, was dann, glaube ich, so ein bisschen schade war, dass man die Freundschaften, die was man dann natürlich über den ganzen Tag gehabt hat, über das ganze Jahr, die was man sehr oft gesehen hat, dass das natürlich nicht mehr so möglich war. Das war das Einzige, was dann schon so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich glaube, bei mir ist das dann relativ schnell gegangen mit der Verbindung Schule, mit der Verbindung Fußball dort oben, dass ich dann neue Freundschaften wieder gefunden habe und mich sehr schnell dort eingelebt habe und das überhaupt nicht so vermisst habe, von zu Hause weg zu sein oder so. Und ich glaube, es war einfach wichtig, dass man dann schnell einen Anschluss wieder gefunden hat, auch wenn man so alleine so früh weggeht. Aber ich glaube, dass einfach so alles richtig war, was ich gemacht habe.
Da komme ich auf eine Person, die ganz, ganz, ganz wichtig und, glaube ich, ganz oben steht in deinem Leben. Deine jetzige Frau Sarah, die im letzten Jahr habt ihr geheiratet. Kanntet ihr euch da schon? Weil ich habe mitbekommen, dass ihr euch in der Schule schon kennengelernt habt. Also das heißt, wart ihr da schon ein Paar zu der Zeit?
Nee, tatsächlich nicht. Wie ich nach Waidhofen gekommen bin, oder das Jahr drauf, das zweite Jahr, wo ich dort war, wo ich dann 15 geworden bin, da hat Sarah dann in dem Fitnessstudio, wo ich immer war, das war auch so eine Verbindung mit Waidhofen an der Ips, mit der Fußballabteilung, wo wir da waren, die haben dann eine Verbindung gehabt mit dem Fitnessstudio und dann haben wir als Sportler natürlich immer eine Stunde frei gehabt nach dem Training, wo wir ins Fitnessstudio rein haben dürfen. Und dann meine Frau hat da angefangen zum Arbeiten, beziehungsweise ihre Familie gehören ja die Fitnessstudios und ich habe sie dann in dem Alter schon natürlich des Öfteren gesehen und wahrgenommen und ist ganz witzig, weil weil ich dann öfter auch versucht habe, schon mit ihr Kontakt irgendwie aufzubauen, aber bei ihr war es dann irgendwie so, dass sie nie so Interesse an mir hatte und mir dann öfter auch mal einen Korb gegeben hat. Drum war es dann so, ich habe sie dann schon gekannt. Es war dann, glaube ich, erst so, wo sie mich das erste Mal so richtig wahrgenommen hat, in Gafeln zum Fußballplatz, weil sie da öfter mit ihrer Familie zuschauen war. Und da habe ich mir gedacht, so nach dem Spiel, oder ich bin ausgewechselt worden, bin in die Kabine reingegangen und da sind die gestanden und habe mir gedacht, jetzt gehe ich einfach mal die Hände schütteln. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo sie mich dann richtig wahrgenommen hat. Das war dann mit 16,5, 17 oder so. Und kurz darauf sind wir dann auch enger in den Kontakt gekommen und dann noch in einer Beziehung. Das war dann im Jahr 2018, wo wir dann offiziell in die Beziehung rein sind. Und wir sind jetzt auch schon wieder fast 7 Jahre her.
Und das komplette Gespräch mit unserer Nummer 39, Patrick Wimmer, könnt ihr morgen hier im Podcast hören. Abonniert unser Wölferadio überall dort, wo es Podcasts gibt und verpasst nicht die 14. Ausgabe von Hinter der Rückennummer mit Patrick Wimmer. Wie gesagt, in voller Länge, das heißt rund 60 Minuten lang, könnt ihr dieses tolle und interessante Gespräch dann morgen online hören. Und das war's für heute und für diese Woche. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Nächste Woche ist Kollege Lenny Nero wieder für euch am Start und wird dieses Mal hoffentlich Erfreuliches zu analysieren haben. Denn am Freitag empfangen wir RB Leipzig bei einem Abendspiel. Wölferadio Arena Live ist für euch natürlich auch live on air. Ab 20.15 Uhr begrüßen euch unsere Reporter Jan Schildwächter und Dirk Schlag. Entweder über die VfL Wolfsburg App, über wölferadio.de oder wer im Stadion ist, über die Radio-App. Wir hören uns hier im Podcast in rund 3 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine hoffentlich erfolgreiche Fußballzeit. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg Christian Ohrens.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Gestehen's